Klug auf Knopfdruck, der Wissenspodcast. Hallo, ich bin Philipp Kaute. Hier gibt es Ideen aus Geschichte und Philosophie, die dich pfiffiger und schlauer machen. Und wenn man mal so ein paar Zeitschriften durchblättert, dann findet man ja in jeder Ausgabe Tipps dazu, wie man seine Laune steigern kann. Wie kann ich gute Laune haben oder wie kann ich bessere Laune bekommen? Und da heißt es dann, dass zum Beispiel Sport glücklich macht, also dass Bewegung glücklich macht. Da heißt es dann zum Beispiel, dass Lachen oder Singen glücklich machen oder dass auch mal Schokolade die Laune steigern kann. Also das kann ich bestätigen, ja, Schokolade steigert meine Laune immer. Oder noch mehr Käsekuchen. Also vielleicht, wenn du diesen Podcast eine Weile hörst, weißt du vielleicht schon, dass ich ein großer Käsekuchen-Fan bin, ja. Und esse ich total gerne. Oder man kann in diesen Zeitschriften lesen, dass zum Beispiel Dankbarkeit die Laune steigert. Das ist ja wirklich so, ne? Also Dankbarkeit, es gibt ja dieses Ritual, mach dir eine Liste mit allen Dingen, für die du dankbar sein kannst. Das steigert nachweislich die Laune und so weiter und so weiter. So. Und diese einzelnen Schritte, die ganz oft in Zeitschriften sind zum Beispiel, die haben sicher etwas Weises, etwas Nützliches an sich. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber, Doppelpunkt, in dieser Folge wollen wir uns mal fragen, ob wir wirklich immer gute Laune haben müssen. Und was es uns im Business bringt, wenn wir mal nicht gut gelaunt sind. Und da können wir uns gleich mal einem Gedankenspiel zuwenden, das ich gehört habe bei Michael Bort. Das ist ein Philosoph. Und wie ich finde, hat er auf sehr, sehr eindringliche Weise ein Gedankenexperiment beschrieben in einem seiner Vorträge. Michael Bort hat gefragt, stell dir mal Folgendes vor. Nehmen wir mal an, es gibt eine Maschine, eine ganz besondere Maschine, und jeder von uns, also du oder ich, könnte sich an diese Maschine anschließen. Also erstmal, man kann sie kaufen, man kann sie besitzen. Und das Besondere an dieser Maschine, die macht gute Laune. Das heißt, wenn man sich an diese Maschine anschließt, dann hat man augenblicklich gute Laune. Also man könnte sich diese Maschine zum Beispiel wie so eine Uhr vorstellen, wie so eine Armbanduhr. Und immer wenn man diese Armbanduhr trägt am Handgelenk, dann hat man 100% gute Laune. Und Michael Bort führt das Gedankenexperiment jetzt weiter und er sagt, jetzt stellen wir uns doch mal vor, dass wir uns für den Rest unseres Lebens an diese Maschine anschließen könnten. Und immer wenn wir angeschlossen sind an diese Maschine, dann haben wir permanent gute Laune, 100%, ja, himmelhoch jauchzend. Und wir schließen uns an diese Maschine an und dann haben wir die 100%ige Garantie, dass wir pausenlos von früh bis spät immer gute Laune haben. Wir könnten also für den Rest des Lebens jubeln, uns immer, immer, immer freuen. Wir wären also immer super drauf. Und jetzt stellt Michael Bort die entscheidende Frage. Er fragt nämlich, würdest du dich an so eine Maschine anschließen lassen? Würdest du dich an so eine Maschine anschließen lassen? Und da beginnen ja viele Leute zu zögern. Also natürlich kann die Frage jeder für sich beantworten. Aber man kann sich ja wirklich mal fragen, wäre es gut, immer gut drauf zu sein? Also klar ist schlechte Laune nervig. Aber gibt es nicht auch Momente, in denen gute Laune fehl am Platz wäre? Also, wie gesagt, das kann jeder für sich beantworten. Ja, das kannst auch du für dich entscheiden. Und ich habe ja schon an anderer Stelle in diesen Podcast-Folgen mal die Frage gestellt, ob es nicht auch mal ab und zu gut sein kann, wenn wir unzufrieden sind oder wenn wir zornig sind. Also wenn wir spüren, dass uns irgendwas nicht passt. Und hier kommt ein Gedanke von Bodo Schäfer ins Spiel. Bodo Schäfer unterscheidet in einem seiner Bücher, Gesetze der Gewinner, da unterscheidet er zwischen Dankbarkeit und Zufriedenheit. Also sein Gedanke ist, Natürlich kann man dankbar sein für alles, was man hat. Also alles Gute, das einem widerfahren ist. Aber gleichzeitig dürfen wir unzufrieden sein mit einer Situation. Und Bodo Schäfer ruft uns sogar dazu auf, unzufrieden zu sein. Denn er sagt, ohne Unzufriedenheit würde sich nie etwas ändern. Pfiffig und clever. Die frische Idee für den Alltag. Und da muss ich gerade an einen Vortrag denken, den ich mal in Hamburg gehört habe. Ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem. Also mir ist der Name entfallen. Aber von mir ist es nicht. Ich habe mal den Satz gehört, wenn wir morgens nicht zornig wären, dann würden wir gar nicht aufstehen. Also eine gewisse Portion Zorn ist auch förderlich, denn die bringt uns in Schwung und in Kraft. Und dazu vielleicht mal eine kleine Geschichte von mir. Ich war in der 7. Klasse und ich hatte 2 Jahre Englischunterricht. Also in der 5. ging es los, also 5. und 6. Und genau, das waren die Sommerferien nach der 6. Klasse. Und ja, mein Englisch war nicht wirklich exzellent, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wir haben in den Sommerferien Urlaub in England gemacht, in Schottland. Und da gab es zwei Dinge. Also, dass ich die Schotten und auch einige Engländer nicht so richtig gut verstanden habe. Wie gesagt, ich war damals so 13 Jahre alt. Damit konnte ich noch leben, denn ich wusste, okay, wenn die Schotten reden, das klingt anders als die Engländer. Aber was mich damals massiv gestört hat, das war die Tatsache, dass ich so schlecht darin war, etwas auf Englisch zu erzählen. Also vielleicht hatte ich auch zu hohe Ansprüche an mich. Und nach 2 Jahren Englischunterricht, naja, da kann man jetzt auch nicht die Welt erwarten. Aber mir fiel das wirklich schwer, damals mit den Briten ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß noch, das war für mich damals ein Schock. Ja, ich war wütend, ich war enttäuscht von mir selbst. Und da gibt's so eine kleine lustige Geschichte. Also wir waren so bei Leuten in so einem Zimmerfreihäuschen, ja, also in so einem Bed and Breakfast. Und dann saßen wir morgens beim Frühstück bei den Leuten und ich wollte sagen, und es war sehr, sehr neblig, weil das war in Schottland und klar, da kommt's ja häufiger mal vor. Und ich wollte sagen, dass da Nebel draußen ist. Und ich wusste noch nicht, dass Nebel, dass das Fog heißt. Und deswegen habe ich dann zu der Frau da gesagt, zu dem Ehepaar, bei dem wir übernachtet hatten, da habe ich gesagt, in Germany we call it Nebel, so. Und sie hatte verstanden Neighbors. Und dann fing sie an, über ihre Nachbarn zu reden und sagte, yes, our neighbor, so that's the clergyman over there. And he works at the post office. Und dann fing sie an, über ihre Nachbarn zu reden. Und ich wollte über den Nebel da draußen reden, ja, aber das hat sie nicht verstanden. So, also, und ich weiß noch ganz genau, ich war so unzufrieden mit meinem Englisch, ich war so zornig, dass ich einen Entschluss gefasst habe und gesagt habe, das kriegst du in den Griff. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Wir hatten bei uns zu Hause so eine Kiste mit 6 Englischkassetten. Also wirklich noch Kassetten, ja, diese Hörkassetten, die man vor und zurück spulen konnte. Also die Älteren, die jetzt den Podcast hören, die wissen, was man anfangen kann mit einem Bleistift und einer Hörkassette. Da kann man nämlich das Band so ein bisschen weiter drehen, also so eine MC-Kassette. Und dazu gab es so ein Büchlein. Und auf den Kassetten waren englische Dialoge, also erst ganz einfache und die wurden dann immer schwieriger, immer anspruchsvoller. Und ich habe 4 Jahre lang Folgendes getan. Ich habe jeden Morgen noch vor der Schule im Pyjama praktisch, mir eine Viertelstunde Zeit genommen und habe eine der 6 Englischkassetten gehört, so 15 Minuten, und habe dazu die Texte gelesen. Und die Dialoge, die habe ich dann im Flüsterton mitgesprochen. Wie gesagt, ich habe das jeden Tag gemacht, bevor ich in die Schule gegangen bin, also 5-mal pro Woche, und das 4 Jahre lang. Also irgendwann konnte ich diese ganzen Dialoge auswendig. Und das Ende vom Lied war, ein paar Jahre später war ich im Englisch-Leistungskurs. Und da waren die meisten im Kurs ja schon irgendwie ein halbes Jahr in England oder Amerika oder haben so ein ganzes Jahr in den USA gelebt oder so. Ich aber nicht. Ich war immer in Deutschland, aber trotzdem konnte ich im Englisch-LK ziemlich gut mithalten. Und es gab sogar einige Lehrer, die meine sichere englische Redeweise gelobt haben und meine Aussprache gelobt haben. So, und das erzähle ich nicht, um hier irgendwie anzugeben, sondern ich erzähle das als Beispiel dafür, dass man durchaus wütend sein kann oder zornig sein kann, so wie ich es damals mit 13 war auf mich. Aber dieser Zorn ist ein guter Antrieb, um an sich zu arbeiten. Also du kannst selbst mal überlegen, ob dir Zorn auch mal gut getan hat oder ob du Zorn nutzen kannst, um an dir zu arbeiten. Also vielleicht kann man ja Zorn und Wut produktiv verwenden. Und vielleicht würde das, was der Philosoph Michael Bort gesagt hat, nämlich diese Maschine des immerwährenden Glücks, vielleicht wäre das gar nicht so gut für uns. Eventuell, man könnte mal drüber nachdenken. Und jetzt kommt die beliebte Rubrik hier im Pfiffikus Sprachservice oder im Podcast Klug auf Knopfdruck. Es geht hier nämlich um eine Redewendung und wie sie entstanden ist. Und ja, jetzt haben wir gerade die ganze Zeit über Zorn geredet, ne? Und wenn jemand sauer ist, dann sagt er ja, also jetzt schlägt's 13. Ja, oder wenn jemand empört ist, dann sagt er, also jetzt schlägt's aber 13. Aber warum sagen wir denn nun das wieder? Also erstmal die Zahl 13, das gilt ja als Pechzahl, wobei ich ja finde, naja, ich finde, man muss da vorsichtig sein. Es gibt Leute, die sind abergläubisch, ja, und die sagen dann, naja, also wenn ich ein Hotelzimmer mit der Zahl 13 bekäme, ich glaube, das gibt's sogar gar nicht, dann würde ich das nicht nehmen, ja, oder die drehen mit dem Auto um, wenn da eine schwarze Katze irgendwie über die Straße läuft. Also ich persönlich sage ja immer, wenn du dran glaubst, dann ist es auch so. Also wenn du glaubst, dass du bist unter einer Leiter durchgegangen und du glaubst fest daran, dass dir was Schlimmes passiert, dann verhältst du dich halt so ungeschickt, dass du halt wirklich ausrutschst, ja, obwohl da keine Bananenschale liegt. Also ich glaube, wir sind da mündiger, als man denkt. Aber woher kommt diese Formulierung, jetzt schlägt's 13? Da bin ich bei Christa Pölpelmann fündig geworden. Und offenbar, schreibt sie, geht dieses Sprichwort zurück auf die Turmuhr. Auf einer Turmuhr gibt es ja 12 Zahlen. So, und 12 war die höchste Zahl. Auf der Uhr gibt es die 13 streng genommen ja gar nicht. Auf der Uhr gibt es ja nur die 12. Also die 12 ist die höchste Ziffer. Oder die höchste Zahl. Und es passiert also etwas, was nicht sein darf. Also die 13 gibt es nicht auf der Turmuhr. Und weil es die 13 nicht auf der Turmuhr gibt, heißt dieses Sprichwort, also jetzt schlägt's 13, heißt übersetzt, es passiert gerade etwas, was nicht sein darf oder was nicht sein kann. Das ist ein Teil der Erklärung. Die Erklärung oder die Herleitung hat aber noch einen zweiten Teil. Und das ist das, was ich eben angesprochen habe. Die 13 gilt ja als Unglückszahl. Und wenn man sagte, jetzt schlägt's 13, dann ist eben etwas Unerhörtes vorgefallen, wo vermutlich der Teufel seine Hand im Spiel hatte. Also das ist die zweite Variante, wie man dieses Sprichwort erklären kann. Da haben wir es wieder. Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Das war eine neue Folge von Klug auf Knopfdruck. Ich bin Philipp Kaute. Schau dir doch mal meine Homepage an, philippkaute.de. Da findest du Infos über meine Vorträge, über meine Bücher. Und hör dir doch mal die älteren Podcast-Folgen an. Also zum Beispiel Folge 12 oder Folge 3. Denn ich garantiere dir, mit mir bist du klug auf Knopfdruck.